Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Norbert Lied den zweiten Teil des zweiten Kapitels mit dem Thema Israel, der verlorene Sohn. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Siebtens, die Wiederherstellung. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dies lesen wir in Lukas 15, die Verse 22 bis 24. Jetzt wird der Sohn mit allen möglichen Dingen beschenkt, die symbolisch zeigen, wie vollständig er wieder angenommen war. Die folgenden fünf Dinge sind ein herrliches Bild für die Wiederherstellung Israels. A. Das Festgewand, auch das erste Kleid genannt. Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Lukas 15, Vers 22. Bei diesem Festgewand handelte es sich um eine offizielle Sohnestracht, die man in einem bestimmten Alter bekam. Die Tracht zeichnete den Sohn eines hochgestellten Vaters vor allen anderen Personen aus. Josef besaß auch solch ein Kleidungsstück. Man trug es zu bestimmten Anlässen oder Feiern. Daran konnte jeder untrüglich den Sohn des Herrn oder Herrschers erkennen und von Gästen, Dienern und Sklaven unterscheiden. Als der Sohn mit dem Erbe das Land seines Vaters verließ, hatte er das Gewand zurücklassen müssen. Er galt nicht mehr als Sohn. Der Sohn wusste darum. Deshalb bat er bei seiner Rückkehr nur darum, Tagelöhner sein zu dürfen. In Lumpen kam er zurück. Nicht einmal die Diener des Vaters trugen solch schäbige Kleidung. Doch wird er wieder vollständig in die Sohnschaft des Vaters eingesetzt. Er bekommt das Festkleid wieder, das der Vater während der Zeit seiner Abwesenheit aufbewahrt hat. Es ist auch möglich, dass er ein neues bekam. Sind die Verheißungen für Israel hinfällig geworden? Hat Gott das Kleid der Verheißungen in den Lumpensack gesteckt oder nur für eine Zeit lang weggehängt, um es zu gegebener Zeit wieder hervorzuholen? Römer 11, Vers 1 sagt, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Oder wird es noch in das Kleid der Gerechtigkeit Jesu eingehüllt? Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Bei der geistlichen Wiederherstellung Israels wird Folgendes geschehen. Dies sagt Jesaja 61, Vers 10. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Sacharja 3, die Verse 3 bis 4. Der Ring. Lukas 15, Vers 22 sagt, und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Jemand bemerkte dazu, der Sohn war noch nicht in der Badewanne, aber einen Ring bekommt er schon an den Finger gesteckt. Der Ring war damals ein Vollmachtszeichen. Im Buch Esther lesen wir beispielsweise, dass der schriftliche Befehl Hamans, alle Juden zu vernichten, mit dem Ring des Königs versiegelt wurde. In Esther 3, Vers 12 steht, da wurden die Schreiber des Königs gerufen im ersten Monat am 13. Tag desselben. Und es wurde an dieser Trappen des Königs geschrieben nach allem, was Haman befahl, und an die Statthalter über jede Provinz, und an die Obersten eines jeden Volkes, und zwar jeder einzelnen Provinz in ihrer Schrift und jedem einzelnen Volk in seiner Sprache. Im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Später wurde von Mordechai ein Gegenbefehl erlassen und wiederum mit dem Ring des Königs bestätigt. In Esther 8, die Verse 7 bis 8 steht, da sagte der König Ahasveros zur Königin Esther und zu Mordechai, dem Juden, ihr aber schreibt ihr nun, was die Juden betrifft, im Namen des Königs, wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn es ist unmöglich, eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt ist, zu widerrufen. Als man Daniel in die Löwengrube warf, wurde der Eingang versiegelt mit dem Ring des Königs und den Ringen seiner Gewaltigen. In Daniel 6, Vers 18 lesen wir, ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Der Sohn eines Königs, eines Herrschers, eines Gutsbesitzers oder eines reichen Mannes, dessen Nachfolger er werden sollte, erhielt jeweils den Ring des Vaters zum Zeichen der Herrschaft. Der Sohn wird also wieder in seine frühere, vielleicht sogar in eine noch bessere Stellung eingesetzt. So wird auch Israel nach seiner Wiederherstellung unter der Herrschaft Jesu mitherrschen. C. Die Schuhe. Lukas 15, Vers 22 sagt, und Schuhe an seine Füße. Damals war es im Orient Brauch, als Gast die Schuhe auszuziehen, bevor man ein fremdes Haus betrat. Nicht wegen des Schmutzes, sondern wegen einer Rechtsauffassung. Es bedeutete damals, auf das, was ich mit meinen Schuhen betrete, habe ich Besitzanspruch. Der Gast zeigte damit, dass er bei seinem Gastgeber kein Besitzrecht hatte. So sagte Gott zu Mose bei dessen Berufung am brennenden Dornbusch in 2. Mose 3, Vers 5, komm nicht näher herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Das bedeutet, dass Gott dieses Gebiet beansprucht. Das Gleiche wurde später Josua gesagt in Josua 5, Vers 15. Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua tat also. Weiter sprach der Herr durch Mose zum Volk Israel in 5. Mose 11, Vers 24, jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, wird euch gehören. Von der Wüste und dem Libanon und vom Strom, dem Strom Euphrat an, bis an das westliche Meer wird euer Gebiet sein. Vergleichen Sie dazu auch Josua 1, die Verse 3 bis 4. Somit gehörte ihnen das Land. Über Edom sagte Jakob in Psalm 60, Vers 10, Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen. Philistäa, jauchze mir zu. Damit machte er seinen Besitzanspruch auch für dieses Gebiet gültig. In derselben Weise erwarb auch Boas das Land der Naomi für sie zurück. In Ruth 4, Vers 8 lesen wir, Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Mit dieser Geste gab er seinen Besitzanspruch auf. Der ehemals verlorene Sohn sollte also wieder in den Stand des Besitzers von Grund und Boden eingesetzt werden. Wenn Israel wiederhergestellt wird, dann wird ihm nach Hesekiel. Wenn Israel wiederhergestellt wird, dann wird ihm nach Hesekiel 47 und 48 das ganze Land weit über die heutigen Grenzen hinaus zufallen. Das Fest. Lukas 15, Vers 23 sagt, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Wenn Israel erlöst und vollkommen wiederhergestellt sein wird, wird es in das Reich des Messias eingeführt. In diesem Reich werden Segenströme fließen und alles wird in Hülle und Fülle vorhanden sein. Alle Völker werden reichlich zu essen haben. Und eine von Gott gewirkte Fröhlichkeit wird dieses Reich bestimmen. In Jeremia 33, Vers 10 und 11 lesen wir, so spricht der Herr, an diesem Orte, von dem ihr sagt, dass er verlassen sei von Menschen und Vieh, nämlich in den Städten Judas und in den Gassen Jerusalems, die verödet sind, weil kein Mensch mehr darin wohnt und kein Vieh, da soll man wiederum Jubel und Freudengeschrei vernehmen. Die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme derer, welche sagen, danket dem Herrn der Heerscharen, denn gütig ist der Herr und ewig währt seine Gnade, und derer, die Dankopfer bringen ins Haus des Herrn, denn ich will die Gefangenschaft des Landes wenden, dass es wieder sei wie im Anfang, spricht der Herr. Das Laubhüttenfest ist ein prophetisches Bild für das Friedensreich Jesu auf Erden, in das alle Völker eingeführt werden. Ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen, und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Dies lesen wir in 3. Mose 23, Vers 40 und 41. Auferstehung. In Lukas 15, Vers 24 lesen wir, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Am Tag der Wiederkunft Jesu, wenn er Israel entgegenkommen und es erlösen wird, dann werden die Juden von den Toten auferstehen und den Geist der Wiedergeburt erhalten. Sie waren tot. Nun aber leben sie wieder. In Hesekiel 37, die Verse 12 bis 14 lesen wir, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Achtens, das Gesetz und die Gnade. Lukas 15, Vers 25 bis 32 sagt: Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. In dem älteren Sohn, der überhaupt nicht einverstanden war mit der Wiederannahme des Jüngeren, erkennen wir das Volk Israel unter dem Gesetz, das Israel des alten Bundes. Der jüngere, wieder eingesetzte Sohn aber steht für den neuen Bund, den Bund der Gnade im Glauben an das Opfer Jesu. Der ältere Sohn ist missmutig. Er versteht die Gnade nicht, pocht auf sein Recht, auf seine Werke und auf seinen Verdienst. Er kann nicht verstehen, dass die Gnade des Vaters seinem Bruder zu mehr verhilft als ihm, der doch die ganze Zeit über geschuftet hat. Menschen des Gesetzes sehen immer herablassend auf Menschen der Gnade herunter. In Römer 9, die Verse 30 bis 33 lesen wir: Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was ist denn der Stein des Anstoßes? Dass man durch Glauben allein, ohne Gesetzeswerke, vor Gott gerechtfertigt wird. Denn Jesus, der Eckstein, hat alles erfüllt. So wie der zweite Sohn plötzlich daneben auftaucht und alles in Frage stellt, so ist das Gesetz nebenher hereingekommen. Die Gnade war zuerst da, siehe Abraham. Aber gerade dadurch wird die Gnade umso größer. In Römer 5, Vers 20 lesen wir: Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Sünden voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überfließend geworden. Eines Tages wird Israel in den neuen Bund eingeführt werden. In Hebräer 8, Vers 8 lesen wir: Denn tadelnd spricht er zu ihnen: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Dieser neue Bund wurde beim ersten Kommen Jesu eingesetzt. Er gilt der Gemeinde aus Juden und Heiden. Bei der Wiederkunft Jesu wird er dann für Israel vollendet. Es heißt weiter im Hebräerbrief: Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde an jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott, und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von dem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Hebräer 8, die Verse 9 bis 13. Der Hebräerbrief ist etwa 1 bis 2 Jahre vor der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus verfasst worden. Da endet die Geschichte Israels im Alten Bund. Könnte das nicht auch der Grund dafür sein, dass die Geschichte mit dem älteren Sohn nicht weitergeht? Wir erfahren nichts mehr über ihn. Wir wissen nicht, wie sie endet. Sie löst sich einfach auf. Ebenso hat sich der alte Bund aufgelöst und es ist zu einem völlig neuen gekommen. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden.
Oh.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben den zweiten Teil des zweiten Kapitels von Norbert Lied mit dem Thema Israel, der verlorene Sohn. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. CH.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.